Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 16. September 2007. Es ist die zweite Predigt in der Reihe Säen, Wachsen, Ernten mit dem Glaubensvater Abraham zum Thema Rechne mit Gott in deinem Alltag. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Liebe Gemeinde, die aktuelle Predigtreihe hat den Titel Wie wird mein Leben fruchtbar? Säen, wachsen, ernten mit dem Glaubensvater Abraham. Am vergangenen Sonntag ging es um die Frage, was heißt im Glauben aufbrechen? Wir haben erfahren, Abraham hörte Gottes Ruf. Er hörte den Ruf, aus seinem Vaterland auszuziehen. Es ging um einen verheißungsvollen Aufbruch in ein ganz neues Land. Heute geht es eher so um das Kleingedruckte, nämlich die Frage, wie erlebe ich Gott im Alltag? Wie erlebe ich Gott im Alltag? Ich habe heute extra meine Handykrawatte angezogen, weil heute geht es um alltägliche Dinge und die meisten von euch haben ein Handy. Es gibt eine Textpassage gleich zu Beginn der Abrahams Geschichte, die erzählt von einem ganz gewöhnlichen Nomadenalltag. Ankommen, Zeltaufbau, Rasten, Zeltabbau, Aufbruch, Weiterziehen, Rasten, Ankommen, Zeltaufbau, wieder sich einrichten, dann wieder Zeltabbau und so weiter und so weiter. Es ist nichts Spektakuläres. Eher ein paar ganz, ganz kleine Episoden werden da berichtet und erzählt, wenn es heißt, Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge und schlug sein Zelt auf und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Drei Punkte sind mir wichtig. Erstens, gib Gott einen festen Platz in deinem Alltag. Gib Gott einen festen Platz in deinem Alltag. In der vergangenen Woche hat eine große Plakatkampagne der Evangelischen Landeskirche in Deutschland begonnen mit dem Titel Gott sei Dank, es ist Sonntag. Dabei geht es besonders darum, den Sonntag als einen Ruhetag, als einen Familientag, als einen Tag für den Menschen von Arbeit freizuhalten und zu schützen. Neben der Ruhe und der Regeneration hat der Sonntag für Christen aber vor allem die Funktion. Er ist der Tag im Verlauf einer Woche, wo Gott einen ganz festen Platz haben soll. So wie bei Abraham, wenn von seinem Unterwegssein erzählt wird, dass der Gottesdienst in diesem Nomadenalltag ein ganz fester Bestandteil wird, wenn es heißt, danach brach Abraham auf ins Gebirge, schlug sein Zelt auf und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an und Abraham zog weiter. Es ist gut 20 Jahre her, dass in meiner Heimatgemeinde sie beschlossen hatten, einen besonderen Gebetsabend einzurichten. Die Verantwortlichen standen nach einem Gottesdienst zusammen, um einen Termin zu finden. Und es war ein ewiges Hickhack und hin und her. Und schließlich etwas ratlos schlug der Pastor, wohl wissend, dass das die heiligste Kuh ist, den Sonntagabend vor. Ich weiß noch gut, wie wir aus der Pistole geschossen, Sonntagerste rauskam und gesagt hat, also Herr Pastor, am Sonntag brauchen Sie mit mir nie rechnen, da bin ich doch überhaupt nicht da. Oder ich kann mich erinnern, wie mir einmal ein Unternehmer in meiner zweiten Gemeinde sehr vielsagend und bedeutungsvoll sagte, wissen Sie, Herr Pastor, den Sonntag, den brauche ich fürs Büro. Da habe ich doch keine Zeit für die Kirche. Liebe Gemeinde, so verliert der Sonntag von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung als Gottesdiensttag. Für mich ist nicht so sehr das Problem die Sonntagsarbeit. Vor allem, weil viele meinen, auf einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch verzichten zu können. Ich bin froh, dass wir samstagabends einen alternativen Gottesdienst angefangen haben. Wir müssen uns einstellen, dass Leute eben auch mal sonntags arbeiten, dann muss man sich halt etwas umstellen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele Leute denken, sie bräuchten keinen regelmäßigen Gottesdienst. Andererseits beobachte ich, immer mehr kommen an den Punkt, dass sie trotz Freizeit und trotz Wochenende sich ausgebrannt fühlen und ihr Leben im Grunde genommen als sinnlos betrachten. Sie erleben weder ihre Beziehungen noch ihre Arbeit als fruchtbar. Ich meine, Freizeit und Schlaf sind zweifellos gut. Das hat sicher seinen Platz am Wochenende. Aber sie sind oft zu wenig, um die Gefühle wieder in eine Balance zu bringen, die unter der Woche aus der Balance gekommen sind. Um die mangelnde Konzentrationsfähigkeit wiederherzustellen. Um das zu schaffen, braucht es mehr. Und dieses Mehr ist ein geistlich-spirituelles Gleichgewicht. Und das findest du nur, wenn du in den Gottesdienst gehst. Natürlich muss der Gottesdienst auch was taugen. Aber das findest du nur, wenn du dir regelmäßig Zeit für Gott nimmst. Bei unseren 40 Tagen mit Gott in diesem Jahr haben wir uns schwerpunktmäßig mit der Frage beschäftigt, warum ist es so wichtig, Gott einen festen Platz im Alltag zu geben? Damals sagten wir, es gibt einen einzigen Grund. Gott schenkt uns dieses geistlich-spirituelle, dieses innere Gleichgewicht, nicht auf beliebigen Wegen, die jeder selber und immer wieder neu erfinden müsste, sondern auf ganz bestimmten Wegen. Auf Wegen, die Gott bestimmt hat. Und dazu gehören vor allem Beten, Gottesdienst und geistliches Gespräch. Von Jesus wissen wir, dass der Gottesdienst einen ganz festen Bestandteil in seinem Ablauf war. Die Bibel berichtet, er ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit am Sabbattag. Oder es heißt oft ganz stereotyp, er ging an eine einsame Stätte und betete. Wenn mit dem Schuljahresbeginn wieder alles anfängt und wieder die normalen Rhythmen unseres Lebens losgehen, der Alltag einzieht, dann möchte ich dich fragen, wie hältst du es mit dem Gottesdienst, mit dem Beten, welchen Platz in deinem Tagesablauf hat Gott? Verwendest du freie Tage auch zum Gottesdienst? Vielleicht fühlst du dich ausgepowert, kraftlos. Jesus verheißt die Kraft, wenn du in Verbindung mit Gott lebst. Er vergleicht uns mit einem Weinstock und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In meiner ersten Gemeinde, wo ich als zweiter Pastor angefangen habe, da gab es ein Ehepaar, die hatten eine ganz gut laufende Gärtnerei und ein Blumengeschäft. Der Betrieb forderte die beiden total. Ein- oder zweimal die Woche musste der Mann morgens früh um 3 losfahren oder um 2 auf den Großmarkt. Und weil das mitten im Schwarzwald war, hatte er eine lange Fahrt bis Karlsruhe. Und das Tagesgeschäft war deswegen nicht weniger. Die Kundschaft zufriedenzustellen war oft sehr schwierig. Dazu kamen Probleme mit der Mitarbeiterschaft, Sorgen mit dem Personal. Das Geschäft war saisonabhängig. Das heißt, manchmal war unglaublich viel und dann war es wetterabhängig. Und das musste alles irgendwie gehandelt werden. Sie hatten für einen großen Bezirk all die Beerdigungen zu machen. Ja, wenn es da 5 Beerdigungen gab, dann saß halt die Chefin die ganze Nacht durch da und hat Grenze geflochten. Dennoch hatten sich die beiden entschlossen, Gott in diesem turbulenten und oft wenig kalkulierbaren Alltag einen festen Platz zu geben. Und sie taten das. War selten, dass sie den Gottesdienst versäumt haben und sie hat das Blumengeschäft aufgemacht, wenn der Gottesdienst zu Ende war. Der Mann kam verlässlich zum Gemeindevorstand, auch wenn die Arbeit daheim noch nicht fertig war. Sie wünschen sich einen Hauskreis. Haben sie gesagt, der Hauskreis muss bei uns sein, dann müssen wir unsere Arbeit unterbrechen. Und so war das. Indem Abraham dem Gottesdienst einen festen Platz in seinem Alltag zuweist, legt er einen wichtigen Samen für ein fruchtbares Leben nach dem Prinzip vom Weinstock und den Reben. Darum gib auch du Gott einen festen Platz in deinem Alltag. Wie kann das aussehen? Dazu zweitens, rechne mit Gottes Gegenwart. Rechne mit Gottes Gegenwart. Die Chefin dieser Gärtnerei, die empfand eine unglaublich tiefe Liebe zu Jesus. Es war was ganz Besonderes. Die hatte eine ganz, ganz tiefe Liebe zu Jesus. Es war für mich, das weiß ich noch, wie ich vom Studium dorthin kam, ich war zuerst ganz erschreckt. Durch ihr Geschäft konnte sie oft nur wenig so an der Gemeinde insgesamt teilnehmen. Das schmerzte sie sehr. Und das löste sie so, dass sie ihren Verkaufsraum zum Evangeliumszentrum machte im Ort. Damals kamen die Andachtsbücher von Axel Kühner über Lebensgeschichten heraus. Es wurde auch sehr angepriesen, die waren damals ein ziemlicher Hit. Ich glaube, sie hat 50 oder eher 100 Andachtsbücher im Lauf nur eines Jahres bestellt und sie an Kunden verschenkt, die in Not waren. Ob es Schwierigkeiten waren mit einer neuen Haushaltshilfe oder ob kurz vor dem ersten Advent, wenn Hochsaison war mit Gestecken, die Floristin herkam und ihr eröffnet hat, dass sie schwanger ist und demnächst aufhören muss, oder ob ein Asylbewerber in der Gemeinde in Not war oder ob jemand aus ihrem Umfeld krank war, all das setzte sie in einer ganz selbstverständlichen Weise mit Gott in Beziehung und erfuhr so Kraft, Trost und Hilfe und hat eine unglaubliche Kraft gespendet. Für sie war Gott, wenn man da im Laden war, für sie war Gott so wirklich, als würde er gerade nebenan wohnen und stehen, als könnte sie ihn sehen. Ganz unverstellt und selbstverständlich redete sie von Gott und rechnete mit seiner Gegenwart. Von einem so unmittelbaren Umgang mit Gott erzählt ja die Abrahamsgeschichte. Wird auch in unserem Text ein wenig erzählt. Da heißt es, sie kamen in das Land, Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Abraham hat einen ganz unmittelbaren Umgang mit Jesus, mit Gott gepflegt. In Bibelstunden, wenn man solche Geschichten behandelt, sagen oft gerade sehr gläubige Leute eher ratlos. Und da bricht etwas auf. Ja, wenn Gott mir so unmittelbar begegnen würde, ja dann könnte ich auch so vertrauen. Und im Theologiestudium, da habe ich gelernt, das Besondere dieser Erzväterzeit ist, dass Gott mit Abraham, Isaak und Jakob ganz direkt und persönlich Umgang pflegte. Gott besucht Abraham in der Mittagspause oder spricht ganz unmittelbar zu ihm. In diesem Blumengeschäft im Schwarzwald habe ich gelernt, und das hat mich am meisten geprägt, Gott begegnet uns auch heute genauso unmittelbar, genauso persönlich und wirklich wie Abraham. Und wenn ich darauf vertraue und mit ihm im Alltag rechne, dann begegne ich Gott so. Gott begegnet uns auch heute wie Abraham. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der hat noch nicht die ganze Kraft erfahren, die der Glaube uns bietet. Viele klagen, dass sie mit Gott nichts erleben. Sie fragen, wie erlebe ich Gott im Alltag? Sie als Pastor müssen sich doch das wissen. Heute sage ich sehr schnell, frank und frei. Ich weiß es. Rechne einfach mit Gottes Gegenwart. Und oft erzähle ich diese Geschichte aus dem Schwarzwald. Dort war Gott spürbar und lebendig. Dort hatte ich das Gefühl, Jesus wohnt tatsächlich gerade nebenan. Wenn wir das schaffen könnten, diesen Glauben so zu lernen und auszuprägen. Stellt euch mal vor, wie sich unsere Gemeinde, wie sich eure Beziehungen, wie sich eure Familien, wie sich unser Leben verändern würde. Für mich, mein Leben hat es verändert. Die Geschichten von Abraham oder Jesus haben nicht das Ziel, deutlich zu machen. Damals haben Menschen Gott unmittelbar, direkt und persönlich erlebt. Heute erfährst du halt Gott eher geistig und philosophisch. Diese Geschichten sind Programm. Die Geschichten von Abraham und Jesus möchten sagen, solange Gott diese Erde trägt und hält, begegnet er uns in unserem Alltag, beim Autofahren, in der Küche, beim Bügeln, im Geschäft und vor allem in unserer Not. Gott ist eine Wirklichkeit, die wir spüren und erfahren können. Und darum als eine zweite Antwort auf die Frage, wie erlebe ich Gott im Alltag? Rechne mit Gottes Gegenwart. Es gibt ein einfaches Kinderlied, das wir früher in den Kinderstunden immer gesungen haben. Kennen bestimmt viele auch. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen und im Danken preise ich ihn. Das ist mein dritter Punkt. Glaube, im Danken da liegt Segen. Ein Sprichwort sagt, danken und loben, das zieht nach oben. Es ist ein Zug vom Lebensstil Abrahams, dass er innehält und Gott etwas von dem Empfangenen wieder zurückgibt. Es wird erzählt, Abraham baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Jetzt erzähle ich wieder eine private Geschichte. Ich hoffe, die Leute können mit umgehen, aber sie kommen, glaube ich, in der Regel ganz gut an und es ist auch nichts Schlimmes. Als wir verlobt waren, absolvierte ich mein Vorpraktikum auf den Filtern in Stuttgart in Echterdingen. Am Weihnachtstag hatte ich Predigt frei und wir waren in unserem Heimatort. Wir waren dort im Gottesdienst, alles lief gut. Aber vor dem Schlusslied bat der Pastor sehr eindringlich um ein großzügiges Opfer für Brot für die Welt. Er hat gesagt, es ist einfach noch nicht so viel reingekommen und wir sollen doch ein großzügiges Opfer geben. Ich machte meinen Geldbeutel auf und sah nur einen 20-Mark-Schein. Das erschien mir echt zu viel. Und ich habe zu meiner Verlobten rübergeguckt und ihr bedeutet die Misere. Also ich hatte überhaupt kein Geld dabei. Und da kam schon der Opferkorb um die Kurve. Was sollte ich machen? Da greift sie in meinen Geldbeutel und schmeißt den 20er rein. Ich war damals schon, das zeigt man in so einer Lebensphase nicht so öffentlich, man möchte sich ja auch nicht vergraulen, aber das hat mich schon etwas verärgert, denn es hat für mich bedeutet, eine Woche musste ich sparen. Als ich am Abend in Echterdingen ankam, in meiner Praktikantenwohnung, fand ich einen Weihnachtsbrief vor, in dem sich ein Gemeindeglied bedankt und da war ein 100er drin. Liebe Gemeinde, auch Danken ist im christlichen Glauben keine geistliche Angelegenheit, sondern eine Sache praktischer Frömmigkeit. Der Apostel Paulus sagt einmal, im Blick auf das Spenden, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Auch an dem Satz können wir nichts wegexegetisieren. Nach diesem Erlebnis mit dem 100er habe ich angefangen, bewusster Gott von dem abzugeben, was er mir an finanziellen und materiellen Gaben für eine gewisse Zeit anvertraut hat. Das hat nicht auf Anhieb geklappt. Es war für mich damals eine große Herausforderung. Ich habe plötzlich gemerkt, was der Glaube für einen Anspruch an einen stellt, habe aber auch gemerkt, was passieren kann, dass es auch gar nicht schlimm ist. Aber es war für mich eine Herausforderung Gott mit Freude von dem zurückzugeben, was er mir für eine Zeit anvertraut hat. Aber seither stelle ich mich dieser Herausforderung. Ab und zu begegnen mir Leute, die mit ihrem Leben und dem, was sie haben, unzufrieden sind. Oft ist es objektiv gesehen, geht es denen nicht schlecht. Wenn das gläubige Leute sind, beziehen sie diese Defizite oft auf den Glauben und sagen, sie erleben Gott nicht wirklich. Vielleicht gehörst du auch dazu. Aus 20 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet sage ich, im dankbaren Geben liegt tatsächlich Segen. Der Volksmund sagt, Gott lässt sich nichts schenken. Und die Bibel sagt, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Und ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. In 2 Wochen ist Erntedankfest. Und wie jedes Jahr bitten wir die Gemeinde um ein besonderes Opfer. Unser Predigttext zeigt uns, was dieses Erntedankopfer sein soll und will. Dass ich Gott, so wie dieser Abraham, von dem Guten, was ich empfangen habe, etwas zurückgebe. Und ich möchte euch bitten, macht euch bis zum Erntedankfest einmal über euren Geldbeutel Gedanken, macht ihn auf, schaut da mal rein, was ihr geben könnt. Und dann bitte ich euch um ein eurer Lage angemessenes Opfer. Denn ich denke, im Danken, da liegt Segen. Und Danken ist nach der Bibel, die immer praktisch denkt, nichts Geistiges. Jesus und seine Freunde waren einmal mit 5000 Leuten zusammen. Und weil Jesus bei seiner Predigerei wieder einmal kein Ende gefunden hat, sollten die Freunde noch ein Abendessen machen. Der hat doch wirklich keine Ahnung. Mit was denn? Dachten sie. Macht ihm deutlich, wir haben hier 5 Brote und 2 Fische. Doch Jesus ließ die Leute sich setzen, nahm die 5 Brote, 2 Fische, sah auf den Himmel, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, dass sie das dem Volk austeilen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurden aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Vielleicht stehst du in deinem Alltag manchmal vor Herausforderungen, die dir vorkommen, als solltest du mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Mäuler stopfen. Dann denkst du, das hat doch keinen Sinn. Wie soll ich Gott in meinem Alltag erleben? Mach es wie Abraham oder Jesus. Erstens, gib Gott einen festen Platz in deinem Alltag. Zweitens, rechne mit Gottes Gegenwart. Und drittens, glaube, im Danken, da liegt Segen. Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns. Lebendiger Gott, du bist da und du begegnest uns auch heute so wie einst Abraham. Persönlich, direkt, als Retter in der Not. Herr, dafür danke ich dir. Herr Jesus, manche fühlen sich ausgebrannt. Ihr Leben kommt ihnen sinnlos vor. Andere fühlen sich kraftlos, obwohl sie vielleicht gerade aus dem Urlaub zurück sind. Schenk ihnen die Einsicht, dass nur du ihnen Kraft und inneres Gleichgewicht schenken kannst. Und gib ihnen den Mut, dir einen festen Platz in ihrem Alltag einzuplanen. Herr, einige fragen sich auch, wie sie dich im Alltag erfahren können. Sie stehen vor schwierigen Aufgaben. Manche erleben Prüfungen. Mach sie bereit, mit deiner Gegenwart zu rechnen und lasse dich erfahren. Herr, und hier sind auch Leute, die unzufrieden sind mit dem, was sie haben. Sie sehen keinen Grund zur Dankbarkeit und Freude. Herr, ich möchte dich bitten, lass sie dein Prinzip von Säen und Ernten verstehen. Lass sie verstehen, wer geizt und kärglich sät, wird immer wenig haben. Lass sie erkennen, im Danken, da liegt Segen. Barmherziger Gott, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass wir im Aufblick zum Himmel selbst schwierigste Aufgaben lösen können. Selbst wenn wir dastehen, als hätten wir für 5000 Menschen nur 5 Brote und 2 Fische. Herr, möchte ich ganz herzlich bitten, dass du unsere Herzen veränderst. Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns diese innere Erneuerung schenkt, so dass wir zu neuen Menschen werden. Amen.